Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Du hörst gerade eine der ersten drei Episoden im Feed des MindClass Podcasts. Diese drei Episoden bilden quasi die Vorgeschichte. Sie sind das, wie alles begann. Zugleich sind es drei Episoden meines Podcasts Fotografie tut gut. Da die Fotografie zwar unser kleinster gemeinsamer Nenner, aber nicht das Hauptthema dieser Episoden ist, laden wir dich ganz herzlich dazu ein, dich zu uns zu setzen. Hier kannst du schon eine Menge über uns erfahren und vor allen Dingen bekommst du mit, wie es zum MindClass Podcast gekommen ist. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Fotografie tut gut. Und schönen guten Abend, lieber Steffen.
Guten Abend, lieber Falk.
Ich bin ein bisschen neidisch, lieber Steffen. Was hast du gemacht?
Ach, ich habe mir die Kinder heute Morgen geschnappt, haben uns aufs Boot gesetzt und sind eine sehr lange Strecke gefahren. Also heute Morgen ganz weit raus und wir sind jetzt hier kurz vorm Sonnenuntergang wieder zurück und es war so, die Müritz war spiegelglatt, da war nicht eine Falte auf dem Wasser, die Sonne spiegelte sich und wir hatten jetzt zum Schluss nochmal so eine Stunde 20 quer durch die Müritz und das war ein Traum, du, das ist also wirklich, herrje, so die Kinder, die guckten dann ganz verträumt einfach raus, ich hatte ein bisschen Musik auf den Ohren und es war einfach nur ein unfassbarer, schöner Abend. Und jetzt bin ich schnell nach Hause gekommen, habe das Boot noch schnell geparkt und bin schon flugs hier wieder in mein kleines Kämmerlein und möchte mit dir ein bisschen quatschen heute.
Ja, total gut. Ich war ein bisschen dabei. Das ist ganz faszinierend, dass man bei diesen Instagram-Stories, wenn man so ein bisschen adaptiert ist an diese digitale Welt und so ein bisschen sich drauf einlässt, ich reise dann immer so ein bisschen mit. Das kann ich echt schätzen. So, das finde ich super. Was mich aber tatsächlich ganz besonders daran gereizt hat, ich habe so deine Ruhe ein bisschen übernommen über Tag und habe dann ganz bewusst auch ein bisschen, wenn ich so im Job mal keinen Kunden hatte und so, habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und in die Gegend geklickt und aufs Meer geklickt und so. Somit habe ich auch einen relativ ruhigen Tag, zumindest im Gemüt gehabt. Und eigentlich hatten wir ja ein anderes Thema im Kopf und ich mag gerade den Kontrast sehr.
Ja, na, ich war jetzt auch die letzten drei Tage fast täglich auf dem Boot. Die brauchte ich auch nach der letzten Woche. Unsere verehrte Hörerschaft weiß ja mittlerweile, dass ich Fotoreportagen mache für die CDU, beziehungsweise sogar für den Generalsekretär, den Paul Ziemiak. Und da war ich in der letzten Woche im Auge des Orkans, wenn man so will. Und habe die ganze Rezo-Geschichte quasi hautnah miterlebt und habe auch jeden Gemütszustand von Paul und AKK, die waren ja alle unterwegs, auch die Merkel am Freitag, alle Gemütszustände auch jenseits sozusagen der Kameras, der offenen Bühnen erlebt. Und das war sehr, sehr interessant. War sehr, sehr auf, also wirklich muss ich sagen, ich habe mitunter beim Fotografieren auch Herzklopfen gehabt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wow, okay, jetzt bin ich hier in ganz, ganz besonderen Momenten dabei und ich fand es wirklich grandios, dass man mich da jetzt auch teilweise hat gewähren, was heißt teilweise gewähren hat, man hat mich dann gewähren lassen und mich einfach auch fotografieren lassen. Also ich habe mittlerweile auch ein so gutes Vertrauensverhältnis, dass das geht.
Jetzt habe ich dich wieder ganz ruhig hier am Mikrofon. Wir können es ja kurz verraten, du hast Sonntag spätabend haben wir nochmal telefoniert nach Mitternacht, ne? Und da hat man dir so ein bisschen so eine Aufgewühltheit angemerkt. Das war so richtig, du warst noch so ein bisschen in so einer Stimmung, einer anderen Stimmung als jetzt. Das war super interessant. Wir haben dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde gesagt, lass mal aufhören. Da müssen wir irgendwie versuchen, im Podcast ein paar Sätze zu verlieren. Und da habe ich natürlich jetzt über die zwei, drei Tage nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und habe über deine Tätigkeit so hier Pressefotografie, dann im Auge des Orkans, sagst du, so Regierung, dann auch noch so in so einer, na, ist das eine Krise? In so einer bewegten Zeit, sagen wir mal, eine Europawahl ist ja jetzt auch nicht das kleinste Geschehen ist, gerade im Moment nicht in dieser Zeit. Und habe dann so überlegt, was für Parallelen ich habe. Und ich habe eigentlich nur die Parallele, dass ich in der Kindheit sehr viel harte Emotionen aus der Politik mitbekommen habe, weil mein Vater politisch sehr aktiv war und ich an der einen oder anderen Stelle im Raum stand, wo ich vielleicht nicht so hingehört hätte. Und ich kenne die Reportage halt von den Hochzeiten und so ein bisschen Pressekram, der aber so mehr so lokal läuft, ne? Und gerade dieses Kinderding kam mir aber immer wieder hoch, weil ich ganz oft als Kind dachte, boah, hier also hat mal einer einen Bauklotz, also ich wollte immer raus, so, weil das war laut und emotional und so. Und dann fiel mir wieder ein, naja, der Steffen saß jetzt mittendrin. Ich meine, so eine, sowohl die Europawahl als auch diese Rezo-Geschichte ist ja, ohne zu sehr Details abfragen zu wollen, eine Sache, die sicherlich ziemlich emotional ist. Wie fühlt man sich als Fotograf, der ja jetzt nicht seit 20 Jahren Regierungserfahrung hat, wenn man da so dazwischen steht? Kannst du das mal beschreiben? Wie du damit umgehst irgendwie? Wie du es erlebst?
Wie ich es erlebe, ja. Ich bin natürlich genauso aufgewühlt, weil ich es teilweise ungerecht finde, wie da agiert wird. Ich möchte, bevor ich dir die Frage beantworte, vielleicht einmal ganz kurz ausholen, damit hier kein falscher Eindruck entsteht.
Ja, gerne.
Du weißt, dass ich das mache, diese Reportagen, und dass ich auch unbedingt immer in die politische Reportage wollte, weil ich diese Politikverdrossenheit so schlimm finde oder fand in den letzten Jahren. Man kann ja fast sagen, 10, 20 Jahre, soweit ich mich nach hinten erinnern kann, haben wir so eine komische Zeit, wo die Leute alle irgendwie, also den Satz, den man am meisten gehört hat, war eigentlich, die machen sowieso, was sie wollen, ich gehe nicht mehr wählen. So, jetzt hat sich das in den letzten Jahren ja so ein bisschen, ich will nicht sagen ins Gegenteil gedreht, aber ich glaube, in der letzten Woche, seitdem Rezo sozusagen dieses Video gemacht hat, wird politisiert sich die Jugend so ein Stück weit. Und das finde ich mega geil, wirklich. Also ich glaube, dass diese Zeit ganz, ganz doll solche Impulse braucht, auch eben vor allem bei den jungen Leuten, weil das ja natürlich deren Zukunft ist. Und ich finde es so toll, dass sich die Leute einmischen, dass sie eine Meinung haben, dass sie sich inhaltlich beschäftigen mit den Dingen. Und das finde ich grandios. Wirklich ohne Wenn und Aber, muss ich sagen, ich finde das so toll. Und da hat mir ein Stück weit das Herz geklopft, dass es endlich mal eine Debatte gibt und dass es mal dass es einen Diskurs gibt und so. Das mal vorausgeschickt. So, jetzt können wir ja mal über die Wahl der Mittel reden und wie ich das empfunden habe. Der Rezo hatte dieses Video, wer es noch nicht mitgekriegt hat, weil er nicht online war, die Zerstörung der CDU. Das ist ein Faktencheck von ihm, der nimmt sich halt das, was die CDU in den letzten Legislaturperioden über einen längeren Zeitraum, ich glaube die komplette Regierungszeit und sogar noch sozusagen, geht sogar noch zwischendurch, weil mal die SPD mit Kanzler Schröder und davor auch, also er geht ganz weit zurück in seinen Statistiken und legt so ein bisschen dar, wo die Politik der CDU in den letzten Jahrzehnten sich ein Stück weit von dem entfernt hat, was man versprochen hat oder was seiner Ansicht nach hätte passieren sollen. Klimaschutz und so weiter und so fort. Und dieser Faktencheck, der ist insofern ganz interessant, dass sich mal jemand wirklich, er hat ja selbst gesagt, 4 Wochen hinsetzt und mal Zahlen hernimmt und sagt, guck mal, das habt ihr gemacht und das habt ihr aber gesagt. So. Jetzt ist es so, der Typ hatte 4 Wochen Zeit und mittlerweile, mittlerweile gab es eine ganze Menge Leute, die eben diese Zahlen mal ein bisschen näher sich betrachtet haben und festgestellt haben, naja, so ganz sauber sind jetzt die Zahlen auch nicht, so richtig stimmt das eine oder andere nicht, was er da gesagt hat. Also man würde jetzt, wenn das ein Journalist wäre, der unter einem, sagen wir mal, unter einem schon mit einer journalistischen Ausbildung, hätte der wahrscheinlich ganz schön aufs Dach gekriegt von seiner Redaktion, ne? Weil sie gesagt haben, da du, das kannst du so nicht machen. Wir sind ja hier einer so journalistischen Sorgfaltspflicht unterlegen, das geht nicht. So, ne, es gibt sowas wie ein Pflichtenheft von Journalisten, sagen wir es mal so. Ne? Kann man gucken, Vorschriften, Telemediengesetz, Rundfunksender, es gibt da tausend Vorschriften, teilweise sind die auch selbst auferlegt, egal wie. Das Problem dabei ist natürlich, dass er jetzt, dass es damit rausgeht. Das hat jetzt für viele, die das gesehen haben, den Anschein, als wäre das irgendwie natürlich journalistisch sauber recherchiert, was es jetzt nicht ganz ist. Ich glaube aber, das war auch jetzt gar nicht so sein Anspruch. Ne? Jetzt wird aber von der CDU verlangt, dass die innerhalb kürzester Zeit darauf reagieren. Ne? Und das ist so ein bisschen das, worüber ich auch eigentlich mal mit dir sprechen will, diese Geschwindigkeit, mit der das passiert. Also stell dir vor, ich recherchiere 4 Wochen lang was, Zahlen, knall dir das hin und jetzt sagst du, okay, da muss ich drauf reagieren. Jetzt musst du dir alle Zahlen nehmen und die Statistiken, die ich dir, das war ja eine unglaubliche Liste. So, jetzt stell dir mal vor, ich lege dir diese Statistiken hin und sage, so ist das. Dann musst du dich jetzt erstmal mit den Zahlen beschäftigen und das kannst du ja auch nicht am Nachmittag machen. Ist ja nur nicht so, dass du im Grunde das ganze Jahr darauf wartest oder eine Riesenabteilung hast, also zumindest in der CDU ist das so. Auch wenn man das annimmt, da gibt es jetzt keine Riesenabteilung, die den ganzen Tag Däumchen drehen und nur darauf warten, dass irgendjemand etwas zum Prüfen hinlegt und dann fangen die an zu arbeiten. Aber jetzt musst du einfach diesen riesen Faktencheck, den musst du erstmal nachrecherchieren und machen und tun. Und das kannst du ja nicht in einem Tag machen. Da gehen auch mal 1, 2, 3 Tage ins Land. Und in den 3 Tagen hätte man natürlich irgendwie schon anders reagieren können, zumindest. Oh Mann, wir nehmen die Sorgen ernst. Irgendeine kleine Botschaft. Da war man sich unsicher, wie man reagiert. Was aber in der Presse passiert ist, und das fand ich so ein bisschen nicht merkwürdig, aber so ein Sinnbild unserer Zeit, dass man verlangt hat, die mögen jetzt ganz schnell reagieren. Mhm. Und sie mögen doch jetzt wie soll ich das sagen? Also das geht alles zu schnell und es spitzt sich zu sehr zu und es ist alles ein bisschen zu hysterisch. Da ist das ging auch so nach 3, 4 Tagen das erste Mal, nachdem die Presse irgendwie immer mit der Keule draufgehauen hat, dass auch die Presse das erste Mal so die Fakten mal sich wirklich vorgenommen hat und selbst die FAZ oder die Zeit mal geschrieben hat, so richtig geil sind die Zahlen jetzt nicht. Aber vorher haben sie 3 Tage sozusagen immer mit der Keule oben drauf aufgehauen, ne? Und was sollen die da jetzt machen bei der CDU? Sollen die das jetzt auf dieses Terrain eines YouTubers bewegen, wo sie überhaupt keine Ahnung haben von der Sprachlichkeit, von was auch immer? Sie begeben sich im Grunde ja auf ein Feld, das sie überhaupt nicht kennen, ne? Und das ist natürlich mega gefährlich, sowas. Also kannst du ja nur verlieren, ne? Deswegen gab ja dann diese Ankündigung eines Gegenvideos von dem Amthor. Das wurde auch gedreht und ich glaube, die Ankündigung, dass sie ein Gegenvideo machen, das war eigentlich so ein bisschen der grobe Fehler, der da passiert ist. Hätte man das nicht gemacht, dann wird wahrscheinlich auch keiner drauf warten, so richtig, ne? Aber naja, gut, jetzt haben alle drauf gewartet. Er hat zwar das Video gemacht, aber es wurde nicht geschickt, weil man sich dann am Ende doch darauf geeinigt hat, du, wir machen jetzt kein Video, sondern wir wollen jetzt hier keine Videoschlacht haben. Wir sind irgendwie ja nicht nur, wir sind ja unseren Wählern verpflichtet und so weiter und so fort. Also soweit jetzt erstmal, wie die Situation war. Was ich natürlich beobachten musste, war, wie...
Warte, lass mich mal kurz rein. Ich habe mir das inzwischen dann nochmal genauer angeschaut, weil wir ja dann auch drüber gesprochen hatten und so. Ich empfinde diese Hysterie, die du beschrieben hast, in der Presse und in Social Media, also sehr extrem sogar da, ähnlich dem Ton, der teilweise in dem Video vorherrschte. Also ich bin auch, du hast ja anfangs da so ein kurzes Statement abgegeben, ich bin bislang noch nicht so richtig mit einer festen Meinung beseelt leider. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halte. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass ich es immer, das ist aber nicht nur auf Rezo bezogen, relativ unschlau finde, wenn man Achtung bekommen möchte, ist es nicht so gut, ohne Achtung zu senden. So, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart für die, die es total abfeiern. Ich feiere ab, dass da was passiert. Ich feiere ab, dass mir diverse Eltern erzählt haben, was da an den Tischen abends und an den Tagen los war und was dann die jungen Leute, die sich noch nie interessiert haben, plötzlich ihren Eltern dafür Diskussionen hingelegt haben. Mega. Richtig gut.
Super. Bin ich richtig voll gut, bei dir.
Genau. Aber ich fand es ein bisschen schade. Ich meine, dass man da nicht den gleichen Sprech wie eine Altherrenpartei, das ist jetzt nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, aber im Vergleich, also aus der Sicht der jungen Leute, die Rezo schauen, wird es hier so aussehen. Dass man nicht in den gleichen Sprech kommt, ist mir klar. Aber es war schon sehr deftig dabei von der Ansprache mitunter und auch mit sehr harten Vorwürfen, die meine ich jetzt nicht faktisch, sondern auch so rhetorisch. Also rhetorisch war das ziemlich oft nah an der Geschmacksgrenze, und das sage ich jetzt nur, weil wir einen Podcast aufnehmen, war eigentlich mitunter über der Geschmacksgrenze, ja, und also das fiel mir, hatte ich so auf der Zunge gerade, ne, weil du von der Historie
sprachst. Das ist so ein bisschen der Punkt, der mir dann auch aufgestoßen ist. Ich bin ja nun wirklich, würde ich sagen, rhetorisch doch geschult ein bisschen und kenne das Instrumentarium, die Klaviatur, auf der man spielen kann, und in dem Rezo-Video ist es wirklich so, der lässt keinen Platz zum Denken. Also ich sag mal, wenn man jetzt das mal auf eine Musikebene, in der Musikebene vergleicht, es gibt eine Strophe, ein Refrain, und es gibt sowas wie eine Bridge, weißt du, zwischen Strophe und Refrain. Mhm. Der Refrain, der ist zum Mitgrölen, die Strophe bringt die Information. Ne, so. Und was der da eine Stunde gemacht hat, war Refrain. Mitgrölen. Ja. So, es gab keine, und dann wurde es auch immer noch bewertet. Oh fuck, und weißt du, nur solche, also es wurde permanent auch zwischenzeitlich dann auch schon eine Gefühlsantwort sozusagen vorgegeben.
Genau,
ne?
Genau, wenn wir so von Spiegeln und solchen Dingen sprechen und was wir so übernehmen und so, genau, also ich habe so ein bisschen an meine Psychiatriepflege gedacht. Nicht, dass man da solche Methoden drauf hat, aber was die rhetorischen Mittel so angeht und worauf man auch so achtet, wenn man vielleicht mit dem Patienten, dem es noch nicht so gut geht, sich auseinandersetzt. Nicht, dass er jetzt krank ist, so meine ich das nicht, aber da war Rhetorik oder das Gespräch ja noch viel wacher dabei, und ich hatte das Gefühl, dass sehr viel zugegebenermaßen auch gut manipuliert. Also da war der Wunsch nach Manipulation in meinen Augen an vielen Stellen da. Viele Zahlen wurden auch rhetorisch sehr schlau benannt und eine gewisse selbstverständliche Überheblichkeit, die dir als Hörer, besonders wenn du nicht so politikaffin bist, wie viele junge Leute das sein mögen unter Umständen, so eine Selbstverständlichkeit geben. So, das ist ja total klar, dass man so denken muss. Ne? Das ist dann auch noch ein Vorbild, das ist ein cooler Typ irgendwie. Und wenn der dann sagt, es ist ja total logisch einfach, und zu ganz vielen Dingen hat er sich halt entweder selbstverständlich oder hart überheblich geäußert. Und da an der Stelle stelle ich mir halt die Frage, wie kriegen wir diese Welten zusammen? Weil was ja bekanntlich nicht hilft, ist, ne, dass wenn beide schreien, kommen wir halt zu nichts. Ne? Das führt halt zu nichts.
Und das ist halt genau der Punkt, über den ich eigentlich heute gerne mal mit dir sprechen würde. Weil ich habe eine Menge Parallelen dazu, jetzt nicht nur bei Rezo, bei anderen Influencern, zum Teil natürlich auch bei mir, weil ich ja nun doch schon so ein paar Leute erreiche. Und ja, und das ist das Thema der Verantwortung, die wir haben als sogenannte Influencer. Ich meine, bei mir ist das jetzt nicht vergleichbar, überhaupt nicht mit dem, was der Rezo da an Reichweite hat. Ich habe dafür irgendwie einen kleinen Pups irgendwie. Aber ich merke doch schon, dass es einige Leute gibt, die, wenn ich jetzt sage, hier, guck mal, ich bin auf Sony gewechselt, weil dies und jenes zum Beispiel, dass die mir hinterher, zum Beispiel habe ich ganz böse Briefe gekriegt, ja, vor 3 Jahren hast du noch erzählt, du bist, Pentax ist die beste Kamera. Meine Güte, das waren 3 Jahre davor, ne? Aber wie wichtig das dann den Leuten ist, womit man arbeitet, und wie sehr man sich das annimmt und welche hohe Verantwortung das man selber dann dadurch auch trägt, ne? Das ist mir natürlich erst im Laufe der Zeit klar geworden. So, das war, da habe ich am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht. Bin aber jetzt natürlich in den letzten Jahren immer sensibler geworden. Und jetzt mal zurück zu Rezo, diese Riesenreichweite. Ich glaube, ich weiß nicht, der ist jetzt Anfang, Mitte 20. Er ist sehr reflektiert, hatte ich den Eindruck, aber ich glaube nicht, dass ich wage mal zu behaupten, dass er die Verantwortung, die er da mit wirklich trägt, vielleicht noch nicht so vielleicht versteht oder wirklich absehen kann oder vielleicht auch vorher nicht abschätzen konnte oder sowas. Weil die Verantwortung, die jetzt, sage ich mal, die CDU da hat, die ist natürlich ihren Wählern verpflichtet, ne? Und das sind ja keine YouTuber. Das heißt also, du...
Ja, unter Umständen auch, ne? Also...
Ja, unter Umständen auch, aber also ehrlicherweise, wir haben es jetzt bei der Europawahl gesehen, in dem Bereich der jungen Leute hat die CDU fast, also wirklich Bruchteil an Wählern. Also der klassische CDU-Wähler, der ist ja dann doch ein Stück weit älter. Aber auch diese Verantwortung, eben jetzt nicht einfach so seitens der CDU einfach so zurückzuschießen, weil man muss ja die Zahlen sozusagen auch erstmal nachprüfen und recherchieren. Jetzt stell dir mal vor, was gewesen wäre, wenn die jetzt hysterisch schnell reagiert hätten mit Gegenzahlen. Irgendwie, die dann nicht gestimmt hätten, zum Beispiel, was da los gewesen wäre. Das heißt, es muss eigentlich doppelt und dreifach geprüft werden. Das machst du, der Typ, der Rezo hat 4 Wochen gebraucht, das machst du nicht an einem halben Tag oder an einem Tag. Da musst du dich schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Und das ist genau der Punkt so ein bisschen. Ne? Man verlangt, dass die sofort reagieren, dass sie sofort was dazu sagen. Und diese Schnelllebige, das ist, finde ich, im Moment unglaublich gefährlich. Diese unglaubliche Hysterie, die da entsteht, so drauf rumkloppen. Und ich muss teilweise, ich weiß nicht, Dunja Hayali hat es auch so ein bisschen formuliert. Ich weiß nicht, ob es jetzt wortgemäß geht, bestimmt nicht hin. Sie meinte, Mensch, Leute, ihr habt euch damals als der Gauland da gerufen hat, wir werden sie jagen, Frau Merkel, habt ihr euch so echauffiert und drüber aufgeregt und jetzt auf einmal passiert es aus der linken Seite irgendwie genauso, ne? Also man jagt, das ist ein Gejage und ich habe das erlebt eben die Woche, wie die Presse und die Reporter und die Journalie quasi hinter uns hergerannt ist und in Berlin, das war Wahnsinn irgendwie, so viel 30, 40 Journalisten, die
du kannst du, ja. Darf ich kurz, kannst du vielleicht versuchen, natürlich unter Beachtung deines Vertrauensverhältnisses, aber ja. Kannst du versuchen, uns so ein bisschen bildlich, sprachlich mit in so eine Situation zu nehmen, dass wir uns vielleicht so ein bisschen vorstellen können, wir stehen neben dir. Also ich glaube, dass tatsächlich interessant ist, Steffen mit seiner Kamera ist da irgendwie mittendrin und auf der Gefühlsebene aber auch, was passiert ist so.
Ja, na, es gab ja diese Ankündigung der CDU, wir machen jetzt ein Video von Amthor und das wird heute Nachmittag veröffentlicht. So, und dann lief Twitter lief ja heiß. Da gab es dann irgendwie, da haben die Leute Countdowns gemacht, parallel jetzt zu Böhmis Europa-Geschichte, die er da auch gemacht hat. Und es war in den Twitter-Charts Platz 1. So, alle haben auf das Video gewartet und es kam nicht. Weil man sich dann eben entschieden hat, pass auf, lass uns bitte einen Dialog suchen und jetzt nicht so eine Videoschlacht machen. Das mag unter YouTubern irgendwie gang und gäbe sein, aber das ist nicht der Stil, den die CDU möchte und das ist auch nicht, da sind sie auch unerfahren bei sowas. Mhm. Da muss man einfach sagen, das hätte ich, glaube ich, also ich persönlich, das Video zu bringen, wäre wahrscheinlich wirklich Selbstmord. Da kann, also ganz ehrlich, das ist ein Feld, was die wirklich noch nicht drauf haben. Also dafür ist es einfach eine Volkspartei mit zu vielen Leuten, die einfach über 25 sind. Alle haben drauf gewartet und es kam nicht. Und dann ging der nächste Tag ins Land und die Presse wartete und wollte jetzt wissen, wann kommt das Video. Und was man so mitkriegt, ist natürlich, dass im Sekundentakt Presseanfragen aus jeder Ecke. Also Fernsehen, Presse, von Bild, FAZ, also alles. Es gibt keine Zeitung, die da nicht angefragt hat. Und dann hat man sich entschlossen, pass auf, Wir haben heute sowieso in Berlin einen Wahlkampfauftritt am Wittenbergplatz. Da werde ich, sagte der Ziemiak dann, da werde ich ein paar Worte zu sagen. Vorher ist aber ganz normaler Straßenwahlkampf angesagt für den Europa, ne, für die Europawahl. Und wir sind dann wirklich auf den Wittenbergplatz und da standen wirklich schon, weiß ich nicht, 15, 20 Kamerateams, die, wie man sich so vorstellt, wie man es halt kennt, ne? Die rennen dann auf ihn zu, versuchen ihn möglichst irgendwas zu entlocken. Aber er hatte die Pressekonferenz, beziehungsweise, ja, es war so eine spontane Pressekonferenz, dann eben für 13:30 statt, und wir waren aber schon irgendwie kurz vor 13 da, also eine Dreiviertelstunde zu früh oder so. Und dann sagte er, ja, können wir jetzt nicht machen, weil dann sind die jetzt noch nicht da sind, das ist unfair, ne? Dann lass uns doch noch eine Dreiviertelstunde warten. Und die ließen nicht locker, die rannten hinterher und. Also das ist Wahnsinn, auch seitens der Presse, wie da agiert wird, also mit welcher Vehemenz. Und ich meine, das habe ich alles schon erlebt. Ich habe ja auch mal eine ganze Weile für Franjo Pot gearbeitet, genau in der Zeit, als der pleite gegangen ist. Also das war, ich will jetzt nicht sagen vergleichbar, um Gottes Willen, aber es war so
es war zumindest viel in den Medien.
Es war viel in den Medien, auch. Genau.
Ja. Das stimmt.
Und aber dieser Druck, der da natürlich auf jemanden wie dem Generalsekretär lastet, das kriegt man natürlich schon mit, ne? Und man darf nicht vergessen, der Paul Ziemiak ist jetzt auch gerade 33 und versucht sich da natürlich irgendwie wacker zu schlagen. Aus meiner Sicht macht er das ziemlich gut. Er kann ja jetzt noch keine 20, 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben. Ich merke einfach nur, wie man natürlich versucht, da möglichst allen Seiten irgendwie gerecht zu werden und eine vernünftige Entscheidung herbeizuführen und vernünftig irgendwie zu machen. Und das ist schwierig, finde ich. Also wirklich, wenn du jemanden hast, der einen mit so einem Video natürlich so auf die Probe stellt, da richtig zu reagieren, ja, hätte man viel früher machen können, hätte man sagen können, pass mal auf, lass uns doch einfach quatschen und so, aber ist nicht passiert. Da war ich jetzt ehrlicherweise auch, als das war ja Montag, Dienstag, da war ich dann, das habe ich auch noch alles gar nicht mitgekriegt, als ich quasi dazu stieß, war das Video, ging das gerade viral so ein bisschen. Aber mir geht es eigentlich so ein bisschen um die Verantwortung, die dann zum einen so ein YouTuber trägt, natürlich auch die Verantwortung, die so ein Generalsekretär oder die CDU dann trägt, was sie dann sagt. Und da treffen natürlich zwei unterschiedliche, ohne dass ich jetzt ins Fettnäpfchen trete, zwei unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, was jetzt moralisch irgendwie vertretbar ist. Sagen wir es mal so. Ne? Also der eine, der sagt, pass mal auf, ich habe Meinungsfreiheit, ich kann sagen, was ich will. Und wenn ich sage, wählt nicht die CDU, dann ist das mein gutes Recht. Finde ich, kann er auch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er natürlich mit so einer Reichweite auch so eine gewisse Verantwortung, da eine gewisse Sorgfaltspflicht walten zu lassen, aus meiner Sicht. Also ich kenne mich jetzt in dem Genre nun auch nicht so gut aus. Ich weiß aber, dass es ein Rundfunksendegesetz gibt, ein Telemediengesetz und weiter und so weiter. Das alles ist im Grundgesetz durch die Meinungsfreiheit im Grunde, die steht oben drüber. Ne? Also es gibt eine Meinungsfreiheit und die steht oben drüber, egal was da jetzt im Rundfunk-Tele-Gesetz oder Mediengesetz steht, ist es völlig wurscht. Aber ich finde eben doch, dass es eine moralische Verantwortung gibt. Und da ist mir das auch mal wieder bewusst geworden, ich erreiche jetzt nochmal, haben wir vorhin schon mal drüber geredet, so einen kleinen Pups an Leuten, der aber trotzdem irgendwie eine Zahl ist, eine relevante Zahl. Und diese Verantwortung, die man da trägt, die sollte man, der sollte man sich wirklich, wirklich bewusst sein.
Ja, du, vor allen Dingen, weil die Medien ja, und ich meine mit den Medien jetzt auch einen YouTube-Kanal, ich meine dich, du bist ja auf vielen Kanälen unterwegs, mitunter verändert man ja mit dem, was man sagt, teilweise mit einem Satz, erst recht, wenn man es dann etwas breiter aufgestellt macht, mit einem ganzen Thema oder so, man verändert, ja, das klingt jetzt komisch, aber es ist, glaube ich, doch, es ist so, also viele Rückmeldungen sagen das, man verändert oder lenkt so ein bisschen ein wenig in den Leben der anderen herum und hat damit eine große Relevanz in deren Entscheidungen, und da wir nun mal alle viel von diesen Medien konsumieren, ist es wirklich so, dass sich danach Leben mitunter verändern. Und ja, da ist es, glaube ich, gar nicht, da musst du dich jetzt nicht zurücknehmen und ihn nach oben stellen. Ich glaube übrigens, dass er, bevor das viral gegangen ist, gar nicht zu den Größten gehört hat. Ich habe dummerweise jetzt die Zahl nicht gecheckt, aber der ist jetzt nicht der bekannteste in Deutschland gewesen.
Nein,
vielleicht ist das heute. Ne? Vielleicht ist das heute, aber.
Ja, im Moment ist es wahrscheinlich. Das ist natürlich auch die Sprachlichkeit, die Zerstörung der CDU. Da spielt man natürlich, das ist, ich will jetzt nicht sagen Clickbaiting, aber da spielt man natürlich im Wording schon ganz schön damit, dass man sagt, ja,
komm. Also wenn das jetzt nur der Titel wäre, lieber Steffen, würde ich da ja jetzt noch schmunzeln und denken, ha, raffinierter Junge. Ne? Das mache ich auch bei dem einen oder anderen Kollegen, wenn er mal mit irgendeinem Podcast oder einem YouTube-Video um die Ecke kommt. Es gibt ja Leute, die regen sich gleich maßlos auf. Ich höre dann erstmal hin, bevor ich mich aufrege, weil die Betitelung ist mitunter dann halt so ein bisschen schlitzohrmäßig. Da kann ich noch nicht genug dran finden, um mich über sowas zu ärgern. Aber ich habe mir halt vorgestellt, jetzt auch gerade während du gesprochen hast, habe ich mir vorgestellt, Meinungsfreiheit, ich habe auf der Zunge, das wird man wohl noch sagen dürfen, das kommt ja eigentlich aus einem anderen Lager, aber.
Ja, und so, das ist ja genau Meinungsfreiheit. Der Punkt.
Ja, warte, ganz kurz, und dann hast du ja den Punkt. Jetzt habe ich mir überlegt, was wäre denn gewesen, wenn Paul Ziemiak, AKK, wer auch immer hingegangen wäre und in dem Sound geantwortet hätte und ihm erklärt hätte, wie planlos er ist, war ein Wort, was ich gehört habe. Ich habe so viele negative Worte gehört, dass mir gerade gar keins einfällt. Also, dass er, wenn man mit dem harten Slang geantwortet hätte und ihm erklärt hätte, dass er keine Ahnung hat, dass er unverantwortlich ist und so weiter, dann wäre das so unglaublich in die Hose gegangen.
Ja.
Aber es wäre ja nur das Gleiche gewesen.
Genau.
Also, ich bin froh, dass das natürlich jetzt nicht passiert ist. Mhm. Aber da wird ja mit zweierlei Maß gemessen und vor allen Dingen in ganz breiten Teilen der Bevölkerung. Und ich meine jetzt nicht mal mehr die typische Stammhörerschaft von Rezo, sondern ich habe ganz viel gesprochen über dieses Thema und stelle fest, irgendwie darf er das und bei der CDU, und ich möchte übrigens sagen, dass ich gar nicht inhaltlich jetzt CDU, SPD oder irgendwas, ich will gar nicht politisch sprechen, wer jetzt gerade die Wahrheit sagt, sondern ganz grundsätzlich, weil sie gerade das Thema ist. Bei der CDU wird ein Satz, zwei Sätze, drei Sätze, wie zum Beispiel danach der große Vorwurf gegen Frau Kamm-Karrenbauer, so dermaßen krass auf die Goldwaage gelegt. Das ist schon krass nach so einer Vorlage. Also so ein Video muss ja Emotionen auslösen. Ja,
genau, das ist der Punkt.
Also ich habe mir immer vorgestellt, was wäre, wenn ich angesprochen wäre von ihm? Also nur dem Tonfall, gar nicht inhaltlich. Inhaltlich können wir gerne gleich nochmal werden, aber nur in der Art und Weise habe ich gesagt, puh, also da kann ich viel von Achtsamkeit sprechen und mich selber echt inzwischen zufrieden schätzen, wie es mir geht. Aber da wäre ich wahrscheinlich erstmal aus der Hose gefahren, hätte nicht auf irgendeinen Aufnahmeknopf gedrückt, genau deswegen. Das war schon deftig, muss man so sagen, finde ich.
Genau, und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich jetzt nun mitbekomme. Ne? Also ohne, dass ich mich jetzt, ich glaube, da verrate ich jetzt irgendwie keine internen Geheimnisse, wenn ich sage, die politische Arbeit eines Politikers natürlich, ist Mehrheiten zu bilden für die Punkte, die man dem Wähler verpflichtet sieht. Also man wird gewählt, man sagt, pass mal auf, das und das möchte ich verändern. Also jetzt mal angenommen, wir bleiben jetzt mal bei der CDU. Die Vorwürfe waren ja, ihr habt das nicht geschafft, die Arm-Reich-Schere geht auseinander und so weiter. Jetzt ist es so, jetzt wirst du gewählt von einem Teil, also vom Wähler. Jetzt reicht es nicht für eine Mehrheit. Das heißt, du musst koalieren. Das heißt, du suchst dir dann Leute, du holst dir ins Boot. Jetzt gibt es einen Koalitionsvertrag. Das heißt, da versucht jetzt die eine Seite zu ziehen und die andere Seite zu ziehen und dann einigt man sich auf einen Kompromiss. So. Und sagt, okay, ich kann zwar nicht alles durchbringen, aber wenigstens ein kleines bisschen von dem, was ich irgendwie versprochen habe. Das ist halt, ich muss halt Mehrheiten bilden. Dann merkt man in der Umsetzung, ach herrje, hier gibt es vielleicht den Punkt, wir müssen das sozial verträglich machen, das ist immer das schöne Wort, ne? Also ich glaube, die CDU lebt, und sie wissen es auch, dass die leben auf dem gleichen Planeten wie die Grünen, sage ich jetzt mal. Und auch die CDU und die CDU weiß auch, dass es einen Klimawandel gibt, und die CDU weiß auch, dass man da was tun muss. Jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, ne? Und da muss man dann Mehrheiten finden. Ich bin jetzt nicht so drin im Parteiprogramm der Grünen, aber die möchten natürlich am liebsten gerne aus meiner Sicht vielleicht auf den Knopf drücken und sagen, pass mal auf, wir ändern jetzt alles sofort. Und die CDU sagt, pass mal auf, wir sind voll bei euch, wir müssen es ändern, aber wir müssen es irgendwie sozialverträglich machen, weil die Industrie zahlt irgendwie ja ein Stück weit auch, also das, die erwirtschaftet das Bruttoinlandsprodukt und aus dem Bruttoinlandsprodukt am Ende werden den Sozialabgaben finanziert. Ne? Das heißt also, wir können jetzt nicht einfach auf den Knopf drücken, weil dann funktionieren verschiedene Dinge in anderen Ebenen plötzlich nicht mehr. Lass uns das so zügig wie möglich machen. Und du hast ja gesehen, irgendwie, die Grünen haben jahrelang Atomausstieg gefordert. Dann gab es Fukushima und die Merkel hat innerhalb kürzester Zeit auf den Knopf gedrückt und hat gesagt, okay, ich bin bei euch. Ne? Dass das natürlich ich sag mal, ein Punkt war, da hat die Realität sie überzeugt und nicht die Grünen am Ende, sei mal dahingestellt. Aber was ich sagen will, es geht in der Politik eben um Konsens, um Mehrheiten zu finden, vor allem aber um Konsens. Da wird gestritten um eine Sache und man versucht aufeinander zuzugehen und am Ende erreicht man zwar nicht vielleicht so viel, aber wenigstens doch ein bisschen und versucht allen irgendwie gerecht zu werden. Ne? Also man wird ja gewählt, nicht nur von, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Abgeordneter wäre, ja, werde ich ja nicht nur gewählt von Studierenden, ich werde ja auch gewählt von Arbeitern oder von Hausfrauen vielleicht und vielleicht auch von einem Rentner. Und denen muss ich jetzt allen irgendwie gerecht werden. Und sobald ich einem nicht gerecht werde, geht der sofort auf die Barrikaden und sagt, Moment aber, ihr habt doch aber versprochen. Ne? Aber so ein Abgeordneter muss natürlich irgendwie der breiten Schicht an Wählern irgendwie auch gerecht werden. Das ist nicht einfach. Und ich merke das, wie das Ringen um Mehrheiten und das Ringen um Ergebnisse wirklich gerade in so einer Kultur wie unserer, in so einer Debattenkultur, wo man allen mittlerweile wirklich gerecht werden muss und will natürlich, wird es natürlich immer, immer, immer schwieriger. Also es ist wirklich nicht einfach, vorwärts zu kommen. Das sind endlose Diskussionen, das ist ein endloses Ringen um die Sache und um Streiten und man versucht wirklich so viel wie möglich zu bedenken und zu beachten, was natürlich nicht dazu führt, dass schnell ein Schalter umgelegt wird. Und ehrlicherweise, wir können natürlich uns auch kein Geheimnis verraten. Ich glaube, wenn die Grünen jetzt, ich bin ja selber für viele Jahre Grün gewählt, wenn die jetzt die Mehrheit, die absolute Mehrheit hätten in der Wahl und müssten jetzt 4 Jahre lang oder wären jetzt 4 Jahre in Regierungsverantwortung, ich mag den Habeck unglaublich gerne, glaube ich, würden sie eine Menge Wähler enttäuschen. Ich glaube, da wäre eine Menge grüne Wähler, die dann auch auf die Barrikaden gehen würden und sagen, ja, mach doch mal. Und man würde sehen, so einfach ist es nicht. Das ist
ich glaube übrigens nicht, um das vielleicht kurz zu korrigieren, ja, weil sie irgendwie die Grünen sind, sondern weil das in der Natur der Sache liegt. Weißt du, wie ich meine? Also, nicht, das klang jetzt so ein bisschen.
Natürlich.
Als wenn das, ich weiß, dass du es, oder ich vermute, dass du es so nicht meinst. Das liegt nicht daran, dass sie die Grünen sind. Ich glaube, das liegt daran, dass es einfach bis jetzt ja immer so war, dass nach einem Regierungswechsel plötzlich die große Diskussion da war. Ja, aber wieso hast du das jetzt nicht geschafft? So, ist mir die Frage, wie weit man so versprechen muss. Das ist eine andere Frage jetzt. Aber, in der Sache ist es immer, immer schwerer, allen gerecht zu werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, warum ich bei politischen Diskussionen, ich will gar nicht sagen vorsichtig bin, aber versuche nicht zu emotional zu werden. Es gibt Ausnahmen. Mit dem Rassismus kann ich nicht umgehen. Da bin ich dann auch ganz hart plötzlich. Ja. Ansonsten, also nicht, dass ich nicht zuhöre, wenn mir einer vernünftig was erzählen möchte. Ne? So, das meine ich nicht. Aber wenn es dann wirklich rassistisch wird, bin ich hart. Ansonsten bin ich aber ein Freund davon, wirklich zu hören, also wie wir beide jetzt, ne? Ich höre mir wirklich was an und wenn du dann jetzt gleich noch in eine Richtung gehen solltest, die ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann schätze ich das total, darüber nachzudenken, von verschiedenen Perspektiven zu blicken und vor allen Dingen mir vorzustellen, wie kommst du auf diese Meinung, wie kommst du auf diesen Gedanken und was geht in den Politikern, aber auch auf der anderen Seite in den Bürgern vor, die sich denn da in diesen Gedankenbereichen bewegen. Das fehlt mir in sehr vielen Bereichen. Also wir sind leider jetzt sehr viel negativ heute. Das geht, glaube ich, in dem Thema gar nicht so anders oder nicht so zuwendend. Aber das ist tatsächlich was mir im Negativen auffällt, dass wir, die wir als Bürgerpolitik machen, indem wir uns dann äußern, Social Media, was auch immer wir für Möglichkeiten haben, ist es ganz oft so, dass man irgendwann immer noch glaubt, dass eine starre Position Stärke wäre. Ich halte das für eine Schwäche. Und wenn wir uns alle immer anschreien, dann verfestigen wir nur die Mauern zwischen uns. Und in politischen Diskussionen versuche ich immer so, den anderen zu verstehen. Ich versuche zu überlegen, was passiert bei so einem Politiker, weil die meisten wissen nicht mal mehr, was ein LKW-Fahrer den Tag über macht. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit so einem Arbeitsalltag von wem auch immer, wenn der nicht zum Freundeskreis gehört, wundert man sich fast immer, was die alles so machen. Bei den Politikern hinterfragt es keiner. Die sitzen halt nur in Berlin, kriegen immer mehr Geld und fahren dicke Autos. Und das verstehe ich nicht. Also da wünsche ich mir ein bisschen mehr Verständnis einfach so. Oder den Wunsch, hinter die Kulissen zu blicken, so.
Ja, und genau das ist es eben nicht. Also und das ist halt auch das, was ich, vorhin hast du ja gefragt, wie ich das erlebe oder wie ich das empfinde. Und manchmal fragt man mich auch, kannst du denn wirklich bei der ganzen Geschichte, wenn du so dicht dran bist, wirklich objektiv noch sein? Ne? Natürlich, ich glaube, Objektivität ist dann auch eine Definition, weil ich merke einfach, also ohne dass ich jetzt großartig für irgendwas Partei ergreifen möchte, sehe ich, wie hart der Job ist, wie viele Meinungen man sich reinholen muss, wie viele, also alleine wenn ich jetzt fotografiere, so, ich fange mal, nur ein ganz kleines Beispiel, ich fotografiere die ganze Zeit. Alles. Erstmal, weil ich sage, ich möchte mich jetzt nicht im Kopf eine Schraube haben, das darf ich nicht, das darf ich nicht, sondern ich fotografiere erstmal alles und dann entscheide ich hinterher, ist das despektierlich, kann ich das rausgeben, das vielleicht nicht oder so oder so. Ne? Und dann sehe ich aber auch, was mein Auftraggeber, die CDU, dann sozusagen an Fotos nimmt für Social Media. Das ist ja quasi mein Job. Ich mache Fotos eben für deren Social Media Kanal, für die Auswertung, teilweise Protokollbilder, was auch immer. Man achtet peinlich genau darauf, dass zum Beispiel immer auch genug Frauen im Bild sind. Ne? Da weiß ich mittlerweile, also wenn ich gute Arbeit machen will, achte ich schon beim Fotografieren, beim Winkel drauf, ob ich jetzt nur Männer im Bild habe oder ob ich zum Beispiel auch die Frauen, die es ja gibt, also man kann der CDU jetzt nicht vorwerfen, dass sie keine Frauen sozusagen in der Politik, also es gibt, ne, dafür haben sie eine Kanzlerin, die eine Frau, also eine Kanzlerin, und dann haben sie auch noch eine Vorsitzende, und man achtet sehr darauf, zum Beispiel, dass es zum Beispiel genug, wenn man was postet oder so, hat das Bild auch wirklich den Moment so eingefangen, wie er war, hat man genug Frauen mit auf dem Bild, ne? Dass das nicht immer so eine nach Männerwirtschaft aussieht. Man achtet auf viele Dinge. Man versucht immer allen gerecht zu werden und man versucht einen Konsens zu finden. Und ich finde es so unglaublich unfair, wenn es dann immer heißt, die kriegen immer größere Kannen und immer mehr Geld. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Teilweise merke ich einfach, dass die Bilder, die ich mache, dass zum Beispiel die Autos, also ich fotografiere natürlich auch die Autos, in die sie einsteigen, aber ich merke halt, dass die Fotos einfach nicht benutzt werden, weil es dann vielleicht wieder irgendeine Marke gibt oder so, ne? Dann erkennt man vielleicht die Marke des Autos oder den Typ des Autos, das will man dann auch nicht, weil man genau weiß, irgendwie, ja, da kriegt man ja wieder vielleicht den einen oder anderen Vorwurf. Aber ich sag mal, wenn du den ganzen Tag wirklich nur unterwegs bist, kann man sich doch nicht in den Polo reinsetzen, ne? Also kann man schon, doch, aber da kannst du nicht drin arbeiten, du musst ja von einem Station zur nächsten und so. Also man muss, ich glaube, auch von Seiten der Wähler oder von außen mal so ein bisschen auch mal zurücktreten und sich überlegen, was das für ein Job ist. Also ganz ehrlich, ich bin nach so einer Woche, wie in letzte Woche mit diesen Terminen, die ich habe, da brauche ich aber auch echt mal 3-4 Tage Urlaub, um mal wieder auszuschlafen und durchzuholen. Wir stehen teilweise 4 Uhr auf. Das heißt, das geht 4 Uhr raus. Dann geht irgendwie 6 Uhr irgendeine Maschine. Wir sind irgendwo, steigen wir aus. Dann geht es ein Auftritt nach dem anderen, Interviews und. Und teilweise kommen wir abends um 10, sitzt du irgendwann abends um 10 im Zug plötzlich, weiß teilweise nicht mal, wo es hingeht. Und dann steigst du irgendwo aus in ein Hotel und dann nächsten Morgen wieder raus. Und so geht das Tag für Tag für Tag für Tag. Also du bist quasi nur unterwegs die ganze Zeit. Du hast hardcore viele Termine. Und weiß teilweise wirklich nicht mehr, also weil es so schnell geht, wo du gerade bist und was als nächstes irgendwie drankommt. Du hängst dich da nur dran und du bist wirklich nach einer Woche fix und alle. Und ich kann dann 3 Tage hier über die Müritz schippern. Der Ziemiak, der war am Montagmorgen wieder im Interview bei der Bild. Der hatte irgendwie am Montagmorgen schon wieder 10 Interviews von 7 bis 9 Uhr. Und danach war CDU-Vorstandssitzung, die ist montags immer. Und danach war wieder irgendwas, also das geht ja da weiter. Das ist ja, und jetzt am nächsten Woche ist Klausurtagung. Da muss ich ja auch drauf vorbereiten.
Ja, und das ist ja so, guck mal, wenn du auf die Kohle, es ist ja wirklich immer ein Thema, wo alle wirklich viel Thema mit haben. Wenn du auf die Kohle gehst, man kann es ja nachlesen, was die bekommen.
Ja, ja.
In der freien Wirtschaft ist es jetzt bei der Position viel zu, also was, ich möchte keine Wertung reinbringen. In der freien Wirtschaft würden sie mit ähnlichen Tätigkeiten, insbesondere was dieses Level an Stress und Verantwortung angeht. Also ein Vielfaches ist vielleicht übertrieben, aber sie würden deutlichst mehr bekommen, als das, was sie im Moment bekommen. Na klar muss man das umrechnen und Bezüge und dann hat man noch irgendwie Fahrzeuge und Spesen und so. Trotzdem, wenn du alles einrechnest, hätten sie in der freien Wirtschaft vermutlich mehr.
Aber sicher mehr, weil die Gelder, die Beträge, die man da liest, da viele wissen gar nicht, dass du von den Beträgen natürlich auch deine Leute bezahlen musst. Das ist ja nicht so, dass die Summe in dein Portemonnaie fließt, sondern du zahlst davon vielleicht eine Sekretärin oder vielleicht auch ein Social Media Team, wenn du meinst, dass Social Media wichtig für dich ist. Mhm. Also das alles irgendwie muss man mal ein bisschen bedenken. Und also da finde ich einfach, sind wir zu sehr, nicht wir, also es ist die Zeit zu hysterisch geworden und zu schnell. Man tritt nicht mehr einen Schritt zurück, man lässt nicht mehr eine andere Meinung zu. Du hast es vorhin mal so ganz kurz vorsichtig gesagt, das wird man wohl noch sagen dürfen, das ist so ein geflügeltes Wort, weil es gibt einige Sachen, die darf man wirklich nicht mehr sagen. Ne? Also das ist egal wie, also man überlegt schon 10 Mal, könnte das falsch verstanden werden? Ist es wirklich nicht, dass man das in den falschen Hals kriegt? Also wir hatten das ja jetzt gerade bei Kramp-Karrenbauer, dass sie irgendwie gesagt hat, wie ist denn das, wenn jetzt 70, ich weiß nicht, wie sie es formuliert hat, 70 Journalisten oder 70 Zeitungen dazu aufgefordert hätten, nicht SPD und CDU zu wählen. Und es gibt, sollten wir nicht mal überlegen, ob die Regeln, die es im Analogen gibt, vielleicht auch im Digitalen geben sollte. So, ne, hat es, glaube ich, formuliert, keine Ahnung. Alle sofort, Kramp-Karrenbauer greift die Meinungsfreiheit an. Ne? Sie hat aber nur formuliert, wir sollten doch mal drüber nachdenken oder mal eine Debatte führen. Genau. Und das ist genau das Wording, was sie benutzt hat. Und aber es wird sofort drauf rumgehauen und nicht mal wirklich einfach mal drüber nachgedacht in der Sache.
Hast du die direkte Reaktion von Frau Merkel gehört zufällig? Sie hat warte mal, ich möchte jetzt halbwegs echt zitieren. Sie hat gesagt, mit Richtung Presse, in einer Pressekonferenz, und wie sie jetzt auf die Worte von Frau Kramp-Karrenbauer reagieren, dazu muss ich Ihnen sagen, das halte ich für Unsinn. Und mit Unsinn habe ich mich in meiner gesamten Amtszeit noch nie lange beschäftigt. Und da muss ich, sorry an jeden, der es anders sieht, aber ich musste herzhaft auflachen, weil ich liebe das, wenn Menschen wie Sie dann so ein bisschen Emotion zeigen oder auch nicht zeigen, man nur weiß, dass sie da ist, vermutlich eher. Aber genau darum, genau das ist so ein Punkt, den ich eigentlich jetzt so ein bisschen die Lampe drauf halten wollen würde, Emotionen. Da ist jemand, der 50 Minuten, glaube ich, extrem hart emotional mit einer Taktfrequenz eines schnellen Techno-Stücks da Dinge raushaut, die teilweise hart beleidigend sind, wo man auch denken könnte, puh, Junge, hast du da nicht übertrieben? Vielleicht sagt er in einem Jahr, ne? Vielleicht war es ein bisschen krass. Und sie hat eine Formulierung vielleicht so gewählt, dass man sich auch hätte denken können, da reagieren andere drauf. Das hätte man schon denken können, aber ey, hallo, auch ein Politiker ist ein Mensch. Und dann hast du mal nicht so schlau formuliert. Genau. Ja. Ich meine, ich habe auch schon Sachen gesagt, die waren deutlich härter. Da habe ich mich danach dafür entschuldigt. jetzt habe ich die Reichweite nicht, aber bitte, das sind doch Menschen.
Der Zeitpunkt war ja natürlich auch unglücklich nach der Wahl,
ja,
irgendwie auch noch das Thema jetzt rauszuholen. Aber sie hat ja nicht gesagt, ich möchte in der nächsten, wenn ich Kanzlerin werde, möchte ich die Meinungsfreiheit möglichst nochmal einschränken, sondern sie, das war es eben nicht. Und das ist eben genau diese Hysterie und dieses sofort im Munde rumdrehen und drauf rumkloppen, das lässt doch überhaupt keinen Diskurs mehr zu in Zukunft. Weißt du, weil das ist, was wird denn passieren? Man merkt doch, dass die immer vorsichtiger werden mit ihren Aussagen. Man verlangt auf der einen Seite, dass sie, so wie du es eben sagst, man freut sich darüber, dass sie dann vielleicht doch mal ein Mensch wäre, also zwischendurch mal das Menschliche durchblicken lassen. Auf der anderen Seite müssen die alles so formulieren, dass es kein kleines bisschen auch nur den Hauch eines, das könnte man falsch verstehen, irgendwie in die Nähe kommt, ne?
Ja, genau, Ausrufezeichen. Und mir fallen dazu zwei Dinge ein. Einmal, ich finde, dass es momentan so eine, das ist ein Must-Have der Woche. Ich muss mich mal erbrochen haben über irgendwas, was die Politiker tun. Das ist auch so. Die Politik ist immer schlimm. Ja. So, immer die Wirtschaft, die Armen bekommen nichts. Also das Wording ist halt echt krass. Und ich habe selbst in meinem, also mein Facebook-Kreis, den ich jetzt sehe, ist einer, den ich mir eigentlich gerne ansehe. Ja. So. Und da habe ich von echt guten Leuten Dinge gelesen. Was heißt guten Leuten? Du weißt, wie ich das meine, als Menschen, ja, die ich einfach gut haben kann. So, habe ich Dinge gelesen, gerade jetzt auch in diesem Bezug, und mich dann auch hier und da geäußert und gedacht, ey Leute, also. Ich habe nicht dagegen gebrüllt, aber ich habe versucht, so ein bisschen darauf zu rufen, dass man doch nicht alles, was da passiert, einfach mit einem Geschrei, also dann wird es nicht zu vernünftigen Gesprächen kommen. Es wird keine vernünftige Diskussion geben, wenn einfach niemand mehr irgendwas sagen darf. So, das ist das eine. Wir merken nämlich in Deutschland ja auf einem unfassbar hohen Niveau. Es ist ja so, dass ich ein für mich sehr tiefgreifendes Gespräch mit so einem Jamaikaner hatte. Da saßen wir auf so einer abgebrochenen Palme und der Mann hat sich sehr intensiv mit mir damit auseinandergesetzt. Der war mal in Deutschland für knapp ein Jahr und hat sich darüber gefreut, ironisch, dass wir eine eigene Sendung haben, um zu wissen, was für ein Recht wir haben, ohne dass wir ein Problem haben. Na, er meinte also diese Sendung, wo wir dann immer, kennst du ja. Und er hat auf mich eingeredet, ohne meine Antwort abgewartet zu haben, dass ich Frau Merkel lieben muss. Der hat auf mich eingeredet, dass er nicht versteht, dass die Deutschen, er spricht viel mit den Urlaubern, sagt er, mit ihrer Regierung nicht zufrieden sind. Und hat mir mal erzählt, wie auf Jamaika so Politik gemacht wird, oder in Jamaika ist ja ein Land. Uns geht's eigentlich so gut. Und wir schreien, als wenn wir morgen kein Toastbrot mehr hätten. Und weißt du, was ist los?
Ich benutze oder ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, wie die momentane Situation oder die letzten Jahre vielleicht in 100 Jahren auch eingeschätzt werden. Ne? Also wir gucken ja jetzt auf die Weimarer Republik, wir gucken jetzt nun so langsam, also ist der Erste Weltkrieg auch 100 Jahre her, beziehungsweise der Ausbruch. Und wir haben ja jetzt natürlich eine andere Meinung zu den Dingen oder eine Meinung zu den Dingen, die damals passiert sind. Geschichtlich können wir das einsortieren für uns jetzt. Da sind ja unglaublich viele Doktorarbeiten drüber geschrieben worden. Jetzt gehen wir mal 100 Jahre voraus vor und überlegen uns mal, wie in 100 Jahren die Entscheidung von der Kanzlerin, die Grenzen aufzumachen und die Flüchtlinge reinzulassen, in 100 Jahren bewertet wird. Wir wissen noch im Moment noch nicht, wie sich die politische Situation entwickelt. Im Moment ist es leider wirklich so, dass die Hardliner und die, ich sag mal jetzt, die Despoten dieser Welt irgendwie im Moment gerade sehr, sehr stark sind. Ob du nach Holland guckst, ob du Ungarn, natürlich die USA, also die Hardliner werden immer lauter. Aber stell dir mal vor, in 100 Jahren wird jemand sagen, ja, das war ein Move vor 100 Jahren, da hat eine Christin die Grenzen aufgemacht und ganz viele Moslems, die auf der Flucht waren, ne? Also mal unter diesem Aspekt zu sehen, dass das Christentum einfach die Moslems hier irgendwie reinlässt und
sich um sie kümmert und dann Also, weißt du, es ist ja nicht, was heißt wir? Es ist ja nicht nur die Tür aufgegangen, sondern es gab ja auch die, oder gibt ja auch massive Hilfen.
Das ist sowieso so eine Sache auch wieder, ne? Also ich habe, auch da kriege ich ganz viele, auch immer so ganz viel mit. Also es wird immer so drauf, also gerade von Seiten der AfD natürlich so drauf geguckt, irgendwie, wie die wird man ja, man versucht ja nur an jeder Ecke irgendwie die Geflüchteten irgendwie einzusortieren und zu sagen, hier so und so viel Kriminelle sind da drunter und keine Ahnung, das ist immer so die Argumentation des ganz Rechten. Ne? Aber warum erzählt man nicht, wie viele Helfer es gibt, wie viele Leute wie viele Leute ehrenamtlich sich kümmern, also wie viele
aufopfern teilweise, ja.
Wie viel da getan wird, wie viel wirklich möglich gemacht wird, wie viel da unterstützt wird. Das ist so ungerecht, wie viele Leute da ihre Freizeit opfern, um zu helfen, um den Leuten, die hierher kommen, irgendwie eine Zukunft zu geben und die hier irgendwie, ja, den hier irgendwie möglichst an etwas zu geben, womit man was anfangen kann, ne? Und das ist so unfair und ungerecht, da immer wieder nur mit der Keule drauf zu hauen, auch zu sagen, also das ist genau so ein Punkt, wie der mich so ärgert, die CDU hat, ne? Also was der Rezo jetzt gemacht hat, das sind tausende, unfassbar viele, viele Mitglieder, ne? Und das ist nicht einer oder nicht zwei, das sind die Wähler und das sind auch wahnsinnig viele Kreisverbände, Bezirksverbände und weiß der Henker, wie viele Leute da drin sind, die alle irgendwie natürlich ihren Impulsen, ihren Einfluss geltend machen. Und wie gesagt, am Ende entsteht ein Konsens.
Die Frage ist jetzt, die mich die ganze Zeit schon beschäftigt, also wir sind, ich glaube, in der Natur der Sache beide eher so jetzt gerade etwas beklagend unterwegs. Das bleibt nicht aus und ich glaube, das ist auch hart normal. Ich überlege aber die ganze Zeit, wie man da die Richtung wechseln kann, ne? Weil, wie wir beide sagten, eigentlich ist der Grundmove, abgesehen davon, dass er sich im Ton vertan hat, wie ich meine, aber der Grundmove, dass da jetzt erstmal sich was bewegt hat, ist ja gar nicht so verkehrt.
Toll.
Ja, so.
Also, nein, im Gegenteil. Ja, ich finde es ganz toll. Und
aber warte kurz, jetzt haben wir ja die eine, jetzt haben wir ja zwei Positionen, wahrscheinlich mal viel, viel, viel mehr Positionen, wenn wir wieder von den verschiedenen Perspektiven ausgehen. Aber wir haben jetzt eine Welt, wenn wir ein bisschen Glück haben, geht die grundsätzliche Bewegung, das Interesse jetzt auch weiter. Dann hätte das so ein bisschen den Tesla-Effekt. Einer hat mal angefangen und dann müssen die anderen sich auch bewegen. Also das wäre super, wenn wir jetzt eine politische Bewegung bekommen würden. Aber ich habe heute Morgen eine Situation gehabt, da habe ich gedacht, das wäre vielleicht die einzige Lösung. Weil wo kommen wir jetzt hin? Im Moment ist es so, dass die Parteienlandschaft sich zwar vorsichtig formuliert, aber so richtig Verständnis dafür kann sie nicht haben. Glaube ich, in weiten Teilen zumindest, ist das mein Eindruck, den ich aber gut verstehen kann. Die jungen Leute, ich habe meine Azubis auf der Arbeit, kann ich irgendwie auch verstehen, dass sie da nicht so andocken können. Jetzt haben wir zwei Parteien, die irgendwie miteinander diskutieren, ist jetzt schon also ein sehr zurückhaltender Begriff, den ich da wähle. Und die sind jetzt, wie ich den Eindruck habe, schon ziemlich verhärtet. So, ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Situation gehabt. Ich habe gestern zum ersten Mal nach langer Zeit mal jemanden wieder bei Social Media blockiert, weil er lange nichts gehört, eigentlich Freundschaftsstatus extrem negativ in meinem Erleben zumindest aufgetreten ist, öffentlich sich beschwert hat und ich dachte, nee, hab ihm eine Nachricht geschickt, ich sag, du sei mir nicht böse, jetzt gerade in meiner Welt passt das echt nicht und das ist mir jetzt alles viel zu negativ und hab dann tatsächlich ihm gesagt, dass ich ihn jetzt blockiere und das sein lasse. Auf einmal kam eine Nachricht von ihm, eine aufgrund der Situation verwunderlich nette Nachricht für mich, also nicht als Wertung. Schon hatte ich ein schlechtes Gewissen, plötzlich hatten wir beide ein schlechtes Gewissen und was ist das End vom Lied? Jetzt freuen wir uns beide auf eine mittelmäßig bis schwere sentimentale Art und Weise, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Das heißt, wir haben über eine Streitsituation zueinander gefunden, die aber erst irgendwie relativ hart war. Also habe ich überlegt, vielleicht ist das Ding mit Rezo, wir wollten ja drüber sprechen, deswegen hatte ich das so parallel irgendwie vor mir. Vielleicht ist das gar nicht verkehrt und vielleicht braucht man diese versöhnliche Freude, die man nach so einem Teil der Tränen vielleicht manchmal hat. Aber wie dahin kommen? Also was kann man tun? Du hast gerade von Verantwortung gesprochen. ob es die Raucherecke in der Schule ist oder der Verein oder vielleicht dann doch ein Podcast oder was auch immer. Was kann man denn mal im kleinen Schritt tun, damit der eine oder der andere mal zu der Gegenseite schaut? Da muss ja gar nicht ein Umarmen sein, aber dass die sich mal anschauen. Ja. Hast du da Ideen, irgendwas, was uns da weiterbringt?
Nur man kriegt es ja mit. Also ohne, dass ich jetzt sozusagen Einblick hinter die Kulissen geben muss oder kann, merkt man ja auch an den Interviews, die Ciemiak zum Beispiel in der letzten Woche gegeben hat, dass die CDU sehr wohl, also die großen Parteien, wir reden jetzt immer von der CDU, na gut, ich kriege das jetzt ein bisschen mit, aber dass die sehr wohl merken, dass sie wahnsinnige Defizite haben in der Kommunikation, im Aufstellen und dass sie jetzt mittlerweile vor allem durch dieses Kommunikationsdesaster, man kann es ruhig so nennen, merken, dass sich da was, dass da was passieren muss. So, und also wenn es eine gute Sache hat, das hat mehrere gute Sachen. Punkt eins, jetzt gehen wir mal hin zu etwas, nicht immer, wie du es eben so hast du ganz gut schon mal den Frame gesetzt, ne? Nicht immer nur schlecht, sondern auch mal, lass uns doch mal das Gute rausziehen. Es hat mehrere gute Sachen. Zum einen finde ich toll, dass der Rezo es geschafft hat, junge Leute zu politisieren, dass sie sich mal wirklich hinsetzen und sich mal mit Politik auseinandersetzen. Ich hoffe, genau wie du, dass es dabei bleibt. Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die CDU jetzt natürlich was an ihrer Kommunikation verändern wird, muss. Also sie muss was verändern. Ne? Und das wissen die auch selber. Das heißt also, man muss sich irgendwie öffnen, weil es ist, also das eine ist das Video von Rezo, das andere ist die Reaktion des Internets darauf. Und da gab es unfassbar viel Applaus für dieses Video, ne? Weil man, ich glaube, das ist so der erste Impuls von ganz, 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 ganz vielen gewesen. CDU ist sowieso scheiße. Deswegen, dann hörst du, wenn du so ein Frame hast, ne? Im Kopf schon und du hörst ein Video, dann applaudierst du und haust auch noch mal drauf. Und diese Grundstimmung, die es da gab, die sollte man ernst nehmen. Einfach, dass diese Partei in die Jahre gekommen, ein Stück weit natürlich uncool ist. Vielleicht war sie das auch immer schon. Da weiß nicht, ob ich da jetzt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber sie muss was am Image tun. Und ich bin mir sicher, ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber ich glaube, dass man das dort verstanden hat und dass man da jetzt auch wieder erstmal in den Diskurs, weil man muss ja auch eine Mehrheit dafür finden, auf jeden Fall das Thema jetzt mal angeht und einen Diskurs führt und miteinander redet, wie das genau aussehen kann, dass man in Zukunft irgendwie über neue Formate, das ist auch nicht ein Ding, dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen YouTube-Channel, einen CDU-YouTube-Channel, den es übrigens gibt, sondern es muss einfach viel mehr passieren und man muss sich viel mehr öffnen. Und ich bin natürlich auch einer, der dann, wenn ich mal irgendwie in der Nähe bin und dann doch mal ins Gespräch mit den Leuten komme, dann auch immer sage, ja, ihr müsst auch mal so ein bisschen zeigen, dass ihr so hart arbeitet, weil das ist eine Sache, die ich jetzt wirklich gelernt habe. Man sieht sie immer nur in Anführungsstrichen Sprüche klopfend bei Interviews, aber man sieht diese harte Arbeit dahinter nicht, diesen Konsens und so, weil ich sage, warum erklärt ihr denn nicht die Entscheidung, also jeder Abgeordnete, warum hat nicht jeder Abgeordnete, ob CDU, SPD, ist alles egal, einen eigenen YouTube-Channel, wo, oder keine Ahnung, Instagram, wo die eine Story, wo steht, pass auf, in dieser Woche haben wir das und das besprochen, ich habe dafür gestimmt, ich habe die Entscheidung getroffen, das und das so zu machen, weil, so. Dann kann jeder das nachvollziehen und kann sich dann in 4 Jahren entscheiden, hat mein Abgeordneter in meinem Interesse sozusagen gehandelt. Mhm. Ne? Aber wir sehen sie immer nur sprücheklopfend und wir sehen nicht, wie viel die arbeiten. Mhm. Wir sehen immer nur, auch nicht die In-Betweens. Ich habe auch gesagt, ich würde so gerne die ganze Zeit immer zwischen den Interviews einfach mal die Kamera, also eine Videokamera laufen haben, wie man sich da vorbereitet auf die Interviews, wie man einen Konsens schafft, wie man diskutiert, wie man versucht, sich auch Meinung einzuholen, weil du kannst ja nicht in jedem Themengebiet Spezialist sein. Du musst ja auch mit ganz vielen Leuten sprechen und ganz viele Meinungen einholen und ganz viel bedenken und es wird da getan und das ist so Ja, das würde ich gerne, ich wünsche mir, dass das mehr gezeigt wird und dass sich da, ich hoffe das sehr und ich glaube auch, dass das passieren wird, in Zukunft auch die Parteien irgendwie mehr öffnen. Und wenn es das Video geschafft hat, dann finde ich das toll.
Ja, total. Also ich würde mich freuen, wenn mehr so Instagram-Stories und so ein Kram. Guck mal, jeder, der jetzt irgendwie draußen hart ackert, macht irgendwie Fotos und hier Fotoshooting und da Fotoshooting und mal hier bei unserem Fotografen noch Instagram. Der Moment am Schreibtisch, wenn der vielleicht die Stirn mal auf dem Tisch liegt und solche Dinge, die mag der eine oder andere nicht ernst nehmen, aber ich halte das inzwischen für ein Instrument, was funktioniert. Das macht natürlich, das darf man jetzt auch nicht vergessen, noch mehr Stress. Ne? Da ist dann noch mehr Anspruch an, also die haben ja eh schon genug zu tun, muss man überlegen, wie man es organisiert. Ich glaube aber, dass es fürs Verständnis eine ganze Menge bringt. Was ich in so Diskussionen gerne auch sage ist, lasst uns doch mal das Ganze anschauen, wie wir es auf der Straße erleben. Also wir erwarten gerade, dass die CDU cooler wird. Hast du schon gar nicht so falsch formuliert. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen so eine Grundschwingung ist. Die müssen noch mal cooler werden. Und das und andersrum. Und jetzt schauen wir uns an, wenn wir auf der Straße rumlaufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein End-50er, Anfang-60er im Anzug über die Straße geht, wie wir jetzt irgendwie so ein Klischee-Politiker jetzt mal nehmen wollen, kurz ein bisschen plakativ. Und dann, hey, yo man, sagt, sobald er einen jungen Mann sieht, um irgendwie einen Werder zu kriegen. Es wird, glaube ich, zu viel verlangt und es wäre schon sehr, sehr, sehr schön, wenn wir den anderen ein bisschen mehr sein lassen, wie er ist und nicht immer erwarten, dass man so zu, also dass jeder zu einem hinkommt, sondern dass wir auch mal durchaus in der Mitte sein können. Für die Mitte müssen wir uns aber auch bewegen, also selber so.
Genau, das ist der Punkt. Und die Maßstäbe, die man sozusagen an so einen Politiker setzt und sagt, der muss das machen und das machen und die müssen aufpassen, was sie sagen und so, das müssen aber die YouTuber ehrlicherweise dann auch ein Stück weit vielleicht. Also ich finde den Impuls ganz gut. Ich finde es super, wie die sich politisieren. Und dann haben sie am Samstag nochmal 80 YouTuber nachgelegt und gesagt, hier wählt nicht SPD, wählt nicht CDU. Ihre Empfehlung waren dann die Grünen. Klimaschutz müssen wir ernster nehmen und so. Ja, bin ich voll dabei. Aber dann habe ich mir mal die YouTuber angeguckt und dann siehst du, dass die dass sie rund um die Welt fliegen, um ihre Produkte irgendwie zu bewerben und sowas. Und das Wort Klimaschutz irgendwie auch nicht leben. Weißt du, also wenn, das ist dann mit dieses zweierlei Maß, also ich finde irgendwie, man muss ein bisschen aufeinander zugehen und Verständnis, wenn man Verständnis einfordert, sollte man auch mal ein bisschen Verständnis geben.
Voll.
Also das finde ich nur fair.
Ich habe, bevor wir uns jetzt zu weit davon entfernen, wir sind gerade schön immer noch in so einer etwas emotionalen Stimmung, also ja, emotional, also ein bisschen, ich glaube, wir sind beide ein bisschen ergriffen von der Situation so. Und ich möchte da tatsächlich kurz ein bisschen fotografisch werden. Ich kann fotografische Druckgefüge, die emotionale Geschichten angehen, nur nachvollziehen im Punkto Hochzeiten. Wenn es richtig schön ist, muss ich aufpassen mit meiner Natur, nicht, dass man hinter der Kamera meine Tränen nicht sieht, wenn es mal so richtig cool ist. Auf der anderen Seite habe ich mich in den Bereich Trauer mal reingewagt, mal eine Beerdigung fotografiert mit dem Wunsch, die Trauer auch festzuhalten. Also sowohl der Verstorbene als auch die Familie wollte, dass ich wirklich die Trauer, die Momente, die Schockmomente, all das einfange mit Porträts, mit Tränen und so. Beides sind sehr emotionale Extreme, die jetzt vielleicht auf die Situation überhaupt nicht zu münzen sind. Was ich aber weiß, ist, dass es unfassbar schwer für mich war, auch in den schönen Momenten in der Kirche, aber besonders in diesem Drama, da drauf zu halten. Das klingt jetzt viel tieferer Moment, aber halt ein Foto zu machen, nenne ich es mal so. Jetzt bist du in diesem, also jeder von uns wird, glaube ich, verstehen können, dass es allen Beteiligten in dieser Situation, ja, das waren nicht die schönsten Tage. Das ist eine Menge Verantwortung, das ist eine Menge, was machst du fotografisch mit dir in dem Moment? Also du bist ja in so einer Stimmung, also du ja eigentlich nicht, aber du nimmst sie ja an oder auf oder bekommst sie ab und musst dann da liefern. Verstehst du meine Frage? Erzähl mal.
Ja, also ich kann das ganz gut trennen. Also ich kann das wirklich gut trennen. Also ich ich versuche die Emotionen einzufangen. Also ich bin natürlich ein empathischer Mensch und natürlich, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass es mir nahe geht. Ne, was mir nahe geht, ist diese Ungerechtigkeit, ne, so, die teilweise da ist, nicht reagieren zu dürfen, weil es sich nicht, wie du es vorhin so schön gesagt hast, jetzt versuch mal, wenn die jetzt genauso auf derselben Sprachebene antworten würden. Aber ich habe auch mal zum Beispiel eine Knie-OP fotografieren müssen. Da habe ich auch vorher gedacht, kann ich das, weil ich da nicht in Ohnmacht, irgendwie wie so ein Knie. Das habe ich hingekriegt. Also die Kamera war da so ein Stück weit irgendwie mein Filter. Und so sehe ich es jetzt auch gerade. Ich muss ganz ehrlich auch oft an Pete Sousa denken, den Fotografen von Obama. Nicht, dass ich mich mit dem irgendwie vergleichen will, aber der hat auch in ganz, ganz schwierigen Situationen draufgehalten, sei es bei der Ermordung von Osama Bin Laden damals, ne, bei der Festnahme. Der hat oftmals wirklich auch draufgehalten und fotografiert und ich mache das auch. Also ich halte auch wirklich drauf. Lieber, ich achte dann auch auf die Blicke. Also lieber habe ich es, wenn einer dann zu mir sagt, so jetzt ist gut, so, dann halte ich mich zurück. Aber ich möchte das, das sind so, ich sag mal, historisch für mich zumindest wertvolle Momente, die ich festhalten will, weil eine Menge passiert. Und ich habe mir ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die politische Karriere oder überhaupt die Karriere von dem Ziemiak irgendwie festzuhalten und so ein bisschen seine visuelle Chronik zu sein. Und das ist eine ganz tolle Bewährungsprobe gewesen in der letzten Woche, die er da meistern musste. Also toll im Sinne von fotografisch toll. Es war eine Bewährungsprobe, die er der Erde unterzogen war und der sich stellen musste. Und es war natürlich für mich fotografisch sehr, sehr dankbar, ne? Weil oftmals hast du, ich sag jetzt mal, wenn er bei irgendeinem Kreisverband sich sehen lässt und da mit den Leuten redet, was er wirklich, also wirklich, was da für kleine Termine zwischendurch sind, wenn wir unterwegs sind und da sind dann 6, 7, 8 Leute teilweise, wo du extra hinfährst und wo er mit denen redet und sich deren Probleme anhört und anhört, was die zu sagen haben und mitschreibt und das passiert ja alles. Das ist ja da. Aber das ist dann fotografisch nicht so ergiebig, ne? Da sitzen die dann da und reden, da hast du nicht so viel. Aber letzte Woche, das war natürlich fotografisch für mich unglaublich interessant, auch am Wahlabend im Konrad-Adenauer-Haus, ne, alle diese Spannung zu sehen, wie viel Prozent hat das Video uns jetzt gekostet, das wusste ja keiner so richtig. Man hatte natürlich vorher so ein paar eine Einschätzung von Politprofis, die schon wussten, naja, so und so viel Prozent wird das sicherlich schon kosten, aber natürlich war man bei der ersten Hochrechnung gespannt, wie viel es dann jetzt doch geworden sind und ja, also ich muss sagen, dass das für mich eher spannend ist und nicht emotional so mich davon abhält, also wie du es jetzt beschrieben hast, vielleicht, dass es mir zu schwierig wäre zu fotografieren, im Gegenteil. Also für mich ist es eher wirklich unglaublich erquickend und unglaublich dankbar.
Sehr spannend. Ja, aber ich glaube, den Pete Sousa kannst du da schon erwähnen, weil außer zu ihm gibt es ja gar nicht viele Möglichkeiten hinzublicken und er ist einfach ein sehr, sehr strahlendes Beispiel, wo man sich, glaube ich, ganz gut inspirieren kann, nehme ich an, oder? Also ich kann mir vorstellen, der gibt einem auch ein bisschen ja, Aufwind, Auftrieb, was, also Motivation vielleicht?
Ja, wobei ich jetzt ehrlicherweise beim Fotografieren auch nicht permanent an ihn denke. Also es ist natürlich, es ist natürlich so, dass ich auch von Tag zu Tag ein Stück weit mutiger werde. Ne? Und weil ich immer auch noch so ein bisschen checke, wie weit ich gehen kann, ist jetzt vielleicht auch wieder falsch formuliert, aber wie sehr man meine Arbeit zulässt. Und ich muss da wirklich sagen, ich werde unfassbar unterstützt von denen und ich finde es wirklich grandios, dass man mich wirklich arbeiten lässt und nicht permanent rausschickt und so. Es hilft natürlich auch, dass ich eine Kamera habe, die lautlos ist, wo ich mit dem Geklicke auch nicht permanent irgendwie störe und unterbreche, sondern ich bin halt lautlos unterwegs und die Kamera hängt auch nicht permanent bei mir vorm Gesicht. Ich fotografiere ja wirklich die meiste Zeit aus der Hüfte mit dem Display, ne? Ja, also so, ja. Dass man dass ich da jetzt nicht die ganze Zeit wie so ein Fotograf auch rüberkomme. Also es ist viel aus der Hüfte mit aufgeklapptem Display, die meiste Zeit lautlos. Das glaube ich, trägt natürlich einen Teil dazu bei, dass ich oftmals dann auch bleiben darf.
Bleiben darf ist ein total schönes Stichwort, denn unsere Zeit, die wir vereinbart haben, ist eigentlich lange durch. Hast du noch irgendwas zum Ende, was du noch mitgeben möchtest?
Naja, ich möchte gerne unseren kleinen Podcast ja immer mit so einer kleinen Achtsamkeitsübung abschließen. Das letzte Mal haben wir ja gesagt, denkt mehr im Geben. Helft anderen und zwar bedingungslos. Das war ja so ein bisschen das Ende der letzten Sendung. Ich möchte heute gerne dazu aufrufen, wenn euch Politik interessiert, geht wirklich und es gibt eine Partei, der ihr nahesteht, geht doch mal hin und tretet ein oder hört euch das wenigstens an, politisiert euch, das geht jeden was an und je mehr Leute damit streiten und mitkämpfen, desto mehr gute Impulse gibt es doch auch. Es ist mitnichten so, dass man nichts ausrichten kann. Man kann eine Menge ausrichten und gerade an so einem Beispiel wie dem Paul Ziemiak, der ist 33, der also wirklich unfassbar schnelle und steile Karriere hingelegt hat in den jungen Jahren. Auch der Philipp Amthor, alle machen sich immer über den lustig und so. Das ist aber wirklich, die mischen sich ein, die wollen was gestalten und macht das doch einfach. Also jetzt unabhängig, das muss jetzt nicht CDU sein. Wenn euch Klimaschutz wichtig ist, geht bitte zu den Grünen, die Mitgliedsbeiträge sind auch nicht so wahnsinnig hoch. Tretet ein und bringt Impulse und macht was. Und sitzt nicht immer nur vor Twitter und schimpft. Das fände ich ungerecht. So, ich bin immer so, ich möchte immer, dass all die ganze Welt gerecht ist.
Und so viele da draußen wollen, dass die Welt gerecht ist. Und die Underdogs werden genau von denen, die oft gegen die Parteien schreien, ja geschützt. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, dann sind die, über die alle lachen, auch bei den Politikern ja die Underdogs. Und das ist ganz schön cool, wenn man mal merkt, wenn man sich mit jemandem beschäftigt hat, den man eigentlich kacke findet. Wenn man plötzlich merkt, was an dem so Gutes steckt. Das ist richtig schön. Möchte ich dir mal zufügen als meine Empfehlung. Mal den Politiker, es gibt die Ausnahme, die ich nicht wieder neu benennen muss. Ansonsten den Politiker, den man wirklich, wirklich nicht gut leiden kann oder wo man letzte Woche vielleicht dann zwei, dreimal drüber gelacht hat, vielleicht schaut man da mal genauer hin. Bei YouTube gibt es coole Reportagen über die Leute und mal hinschauen, das sind alles Menschen.
Genau. Und die machen sich's nicht einfach. Das ist das, was ich gelernt habe in meiner Arbeit. Die machen sich's wirklich nicht einfach und es ist wahnsinnig anstrengend und sie versuchen wirklich sehr fair zu sein und wenn ihr mal wieder lospoltern wollt, atmet einmal mehr durch, gebt euch mal wirklich eine halbe Stunde Zeit, bevor ihr reagiert und bedenkt nochmal alles ein bisschen. Ein bisschen, nicht immer sofort reagieren. Man kann auch erstmal ein ganz bisschen Luft holen.
Hat bei mir übrigens viel verändert, ja.
Es gibt die, jetzt habe ich aber ein schönes Ende. Ja, die vier Weisheiten des Buddha. So, ich bin kein Buddhist, aber die mochte ich sehr. Und zwar sind das die vier Schritte, die dich davor bewahren, einem Impuls zu folgen, der dir am Ende durch deine Reaktion schadet. Erstens, umarme die Situation. Also wenn ihr euch irgendwo ärgert, wenn ihr euch irgendwas gibt, wo ihr sofort eigentlich gegenschließen wollt, erstens, umarmt die Situation. Zweitens, haltet inne. Drittens, löst euch. Viertens, handelt. Ne? Also umarmen, innehalten, lösen, handeln. So, das eigentlich immer bevor man reagiert, diese vier Schritte einmal schön viel Zeit lassen für die Schritte, vier Schritte und dann glaube ich, ist man ein ganz großes Stückchen nach vorne gekommen.
Da habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, das nehme ich jetzt auch mit ins Bett und freue mich nach der Episode mit dann doch der einen oder anderen Emotion extrem auf unsere nächste, lieber Steffen. Ja.
Lass mich nochmal ein kleines PS hinterher schieben, bevor jetzt alle gehen. Es gibt leider noch ein, nee, es gibt noch ein schönes PS. In der letzten Woche war auch ein Falk bei uns in der Marina Eltenburg im Restaurant und hat mir einen Brief geschrieben. Das fand ich ganz toll süß. Den hat mir meine Frau irgendwie gestern Abend mitgebracht. Und zwar ein handgeschriebener Brief von einem Falk, der auf dem Weg nach Zingst war zum Fotofestival und gesehen hat, Mensch, da ist Waren doch in der Nähe, dann gehe ich doch einfach mal in die Marina Eldenburg ins Restaurant, setze mich hin und lasse das mal auf mich wirken. Das hat er wohl gemacht und er fand es sehr schön und das hat er mir geschrieben und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Falk, wenn du das jetzt, also das ist auch ein Falk, komm öfter, wenn du das nächste Mal, kannst du mir auch schreiben, vielleicht irgendwo über irgendeinen Kanal, vielleicht habe ich ja auch 5 Minuten Zeit, einen Kaffee mit dir zu trinken oder mit wem auch immer. Jeder, der irgendwie auf dem Weg an Waren vorbei oder immer mal schon kommen wollte, meldet euch oder kommt einfach vorbei. Vielleicht bin ich ja auch gerade, will ich gerade mit dem Boot raus, manchmal will ich alleine sein, manchmal kommt mir aber ein Gesprächspartner auch ganz gelegen und vielleicht klappt es ja irgendwie.
Da müssen wir, ich bin gerade ein bisschen gerührt, ich finde diese Kontakte ja super schön. Ne? Ja. Ich finde das ja super, super schön. Ich finde, man kann dem nicht immer gerecht werden, aber ich finde es extrem schön und handgeschrieben macht es nochmal netter. Dabei, wenn du jetzt schon so anfängst, müssen wir uns auch kurz bedanken für die Reaktionen auf unsere Entscheidung, jetzt hier zusammenzusitzen. Die waren nämlich massiv. Also sowohl was die Kommentare in Social Media angeht, als auch irgendwie Mails und Kurznachrichten und was es alles so für Wege gibt. Ich habe extrem oft gelesen, irgendwie, ah, gerade ihr beiden und so. Das war schon extrem motivierend, was da an Rückmeldungen kam. Also ein, zwei habe ich dir noch gar nicht weitergeleitet. Die sind ganz frisch. Habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut und ich glaube, wir sind beide Leute, die sich über Kommunikation sehr freuen. Wir können sie wahrscheinlich nicht immer sofort bedienen. Also wer da ein bisschen warten muss, um Himmels Willen nicht böse sein. Aber das ist schon was Schönes. Dankeschön dafür.
Danke. Ich habe mich auch sehr gefreut und werde mich natürlich auch immer freuen über Kommentare. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.